Deutschlandfunk.
Frieden. Ein Kontinent im Frieden. Europa in Frieden. Das wäre schön, oder? Das denken wir uns heute, genauso wie wir uns das vor 100 Jahren gedacht haben.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Schön, dass ihr am Start seid, Leute, für die Ausgabe heute, die uns genau 100 Jahre zurückführt, also ins Jahr 1925. Und in diesem Jahr wurden große Fragen gestellt, große Fragen an den Frieden. 1925 gab es nämlich Frieden in Europa, allerdings einen extrem brüchigen, denn es war ja eben ein Frieden zwischen zwei Weltkriegen. Also können wir von heute aus sagen, er hat nicht gehalten, dieser Frieden. Was hat damals funktioniert und was hat damals vor allem nicht funktioniert? Das versuchen wir mit gebührendem Abstand heute mal etwas besser zu verstehen und schauen heute auf die Verträge von Locarno.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Das sind nämlich 7 Stück, Matthias. Grüß dich.
Sei gegrüßt.
7 Verträge von Locarno, wobei manchmal ja nur von dem Vertrag von Locarno gesprochen wird. Also da geht's schon mal los. Eigentlich waren es 7 Stück. Und beteiligt bei den Verhandlungen in Locarno war eben auch Deutschland. Damals in Form der Weimarer Republik. Und das war eigentlich eine dicke Nummer, Matthias, dass Deutschland da mitspielen durfte. Denn außenpolitisch steckten wir ziemlich in der Sackgasse.
Ja, es war ein Dilemma sozusagen, sehr, sehr schwierig. Und das aus vielerlei Gründen. Zum einen hatte man den Ersten Weltkrieg verloren und die alliierten Sieger, die hatten Deutschland die Alleinschuld gegeben. Sie hatten sehr hohe Reparationen auferlegt und das Rheinland für 15 Jahre für besetzt erklärt. Und die Reichswehr auf 100.000 Mann begrenzt. Und damit haben sie den Deutschen das Gefühl gegeben, nicht mehr souverän, politisch kaum noch handlungsfähig und international eben bedeutungslos geworden zu sein. Und alle Regierungen der Weimarer Republik, die versuchten, die Bestimmungen dieses Versailler Vertrages zu lockern und die Folgen für die Bevölkerung eben abzumildern.
Wobei, Spoiler Alert, man muss sagen, das hat nicht so richtig funktioniert, gelang nicht wirklich.
Ja, kann man nicht anders bezeichnen. Die Alliierten wachten nämlich peinlich genau auf die Einhaltung dieses Vertrages und sie ließen auch kaum eine Gelegenheit aus, den Deutschen zu zeigen, wer nun Herr im europäischen Haus war. Und der Höhepunkt war im Januar 1923. Da bemängelte Frankreich nämlich unzureichende Reparationsleistungen und besetzte als Folge davon das Ruhrgebiet. Frankreich wollte damit die Reparationsgüter selbst rausholen. Das scheiterte aber an einem Generalstreik an Rhein und Ruhr. Die Regierung in Berlin übernahm Lohn der Arbeitslosen und den Verdienstausfall der Unternehmen. Folge, kann man sich leicht vorstellen, eine riesige Inflation, genannt Hyperinflation. Gustav Stresemann, damals Regierungschef, beendete den Streik. Es gab eine neue Währung und anschließend einen Vertrag über die Reduzierung der Reparationsleistung. Das war der Dawes-Plan, benannt nach einem Finanzexperten und dem späteren US-Vizepräsidenten Charles Dawes.
Dawes-Plan und Ruhrbesetzung, Ruhrgebietsbesetzung, dazu findet ihr natürlich auch Ausgaben von einer Stunde History, wenn ihr mal ein bisschen in unserem Archiv kramt oder einfach mal sucht. Ne? Also hatte man wahrscheinlich schon erkannt, Matthias, dass diese Reparationen damals so wie geplant im Grunde gar nicht bezahlbar waren. Trotzdem aus dieser Sackgasse, von der ich gesprochen habe, dieser außenpolitischen für Deutschland, kann man nicht wirklich raus.
Ja, kann man nicht sagen. Also eigentlich sind sie wirklich nicht rausgekommen. Es war zwar so, dass die Belastungen gesunken waren. Dafür muss man aber die Kontrolle über die Reichsbank und die Reichsbahn abgeben. Es gab frische Kredite, dafür aber eben auch Abhängigkeiten von US-Gläubigern. Und vor allem, viele Deutsche sahen darin den Ausverkauf deutscher Interessen und den weiteren Verlust von Souveränität. Innenpolitisch gab es Turbulenzen und Staatsstreichspläne von rechts außen. Es gab eine schwere Regierungskrise, Kabinettsumbildungen, ein Misstrauensvotum gegen Stresemann. Und 1923 tritt er als Reichskanzler zurück und wird anschließend Außenminister.
Dieser Gustav Stresemann, erst Kanzler, dann Außenminister, war dann eben auch in Locarno dabei, wo wir jetzt hinkommen. Matthias, über Stresemann werden wir nachher auch noch mehr erfahren. Und hilft eben dabei, 7 völkerrechtliche Verträge zu schließen. Worum ging es eigentlich in diesen 7 Verträgen?
Naja, es gab nach wie vor das Sicherheitsbedürfnis Frankreichs gegen das sich allmählich wieder erholende Deutschland. Und deshalb kam die Idee auf, einen Vertrag zu schließen, der von internationalen Mächten abgesichert wird und die Unversehrtheit der Grenzen gegenseitig anerkennt und vor allem garantiert, dass alle Probleme mit friedlichen Mitteln gelöst werden müssen. In Deutschland wurde das zunächst einmal geheim gehalten, weil man die radikale Abwehr von nationalistischen und rechtsextremen Kreisen erwartet hat. Und im Sommer 1925 verhandelte man auf Botschafterebene und richtig los ging es dann am 6. Oktober 1925 in Locarno in der Schweiz.
Also vor 100 Jahren Friedensverhandlungen, die erstmal geheim gehalten wurden. Das muss man sich auch mal überlegen. Und durch dieses kleine, aber feine Locarno, ein irgendwie auch ein bisschen unwirklicher Ort, um die Zukunft Europas zu verhandeln, aber durch dieses beschauliche Locarno führt uns jetzt unsere Reporterin und sagen wir mal eine Stunde History-Reisebegleiterin Luisa Philipp.
Herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise in die 20er Jahre, wo hier in Locarno, in der kleinen Stadt am Lago Maggiore, im Oktober 1925 Geschichte geschrieben wird. Unsere Reise startet auf einer breiten Palmenallee im Zentrum, direkt vor dem Palazzo del Pretorio. Wir gehen die breiten Steinstufen vor dem Gebäude nach oben, durch die große Eingangstüre und in einen Saal im ersten Stock. Hier in diesem kleinen nüchternen Raum mit einem viereckigen schwarzen Tisch in der Mitte treffen sich am 5. Oktober 1925 die Delegationen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Belgien zum ersten Mal, um über den Frieden in Europa zu verhandeln. Einer der deutschen Dolmetscher, Paul Schmidt, schreibt dazu:
Am nächsten Vormittag wurde dann die Konferenz bei herrlichem Sommerwetter in dem schmucklosen Sitzungssaal des kleinen Rathauses eröffnet. An jeder Seite des Tisches hatten 4 bis 5 Personen Platz, so dass nur die Hauptdelegierten am Tisch selbst sitzen konnten, alles andere aber sehen musste, wo es auf einem Stühlchen im Hintergrund unterkam.
Wir verlassen nun den Palazzo. Nur 2 Straßen weiter herrscht im Palazzo della Sopracinerina hektische Stimmung. Hier befindet sich nämlich das Pressezentrum. Mehr als 200 Journalisten aus 20 Ländern begleiten die Verhandlungen. Schauen Sie sich die Atmosphäre im Hauptfoyer an. Überall Berge von Zeitungen und Journalisten eilen von Schreibmaschine zu Telefon und wieder zurück, um ihr Land auf dem aktuellsten Stand zu halten.
Versprochen. Bis morgen haben Sie den fertigen Artikel.
Na dann, viel Erfolg. Wir machen jetzt einen Abstecher ins benachbarte Ascona, in ein Hotel. Denn in den Hotels wird nicht nur übernachtet. Immer wieder finden dort auch diplomatische Gespräche unter wenigen Augen statt. So wie am 7. Oktober im Hotel Helvetia. Da treffen sich der deutsche Bundeskanzler Hans Luther und der französische Außenminister Aristide Briand. Luther schreibt danach in seinem Protokoll:
Herr Briand versicherte mir, dass die große Mehrheit des französischen Volkes den Frieden und die Verständigung mit Deutschland fordert.
Was?
Die Presse erfährt erst im Nachgang von dem geheimen Treffen und spekuliert wild über dessen Bedeutung.
Wann? Wo?
Ja, nur die beiden alleine.
Um diesem Medienrummel einmal ganz zu entkommen, machen wir nun eine Schiffsfahrt auf dem Lago Maggiore. Nehmen Sie ruhig auf dem oberen Deck in der Sonne Platz. Hier auf der Orangenblüte haben Stresemann und die anderen Außenminister zum ersten Mal die Möglichkeit, völlig ungestört über Grundsätze zu sprechen. Dolmetscher Paul Schmidt:
Diese Fahrt auf dem herrlich blauen See in der zauberhaften Landschaft der Südschweiz war alles andere als ein Vergnügungsausflug. Fast von Anfang an saßen die Außenminister in der Kabine und sprachen über sehr ernsthafte Dinge.
Und das scheint zu funktionieren.
So gingen denn alle Teilnehmer dieser Fahrt auf der Orangenblüte in einer sehr zuversichtlichen Stimmung wieder in Locarno an Land. Das Eis war bei dieser Gelegenheit endgültig gebrochen.
Ich hoffe, Sie sind nicht seekrank geworden. Wir enden unsere kleine Zeitreise da, wo wir sie begonnen haben. Im Palazzo del Pretorio, am Abend des 16. Oktobers. Während ganz Locarno auf den Straßen ist, herrscht auch im Verhandlungssaal eine ganz besondere Stimmung.
Die Schlusssitzung spielte sich in einer unvergesslichen Atmosphäre der Hoffnung und des guten Einvernehmens ab. Durch die an dem warmen Oktoberabend weit geöffneten Fenster des kleinen Saales drang der Beifall auf den Vorplatz hinaus, auf dem sich schon seit Stunden eine erwartungsvolle, dicht gedrängte Menge versammelt hatte.
Schauen Sie aus dem Fenster. Der ganze Platz ist voller jubelnder Menschen. Die Glocken, die Sie hören, gehören zur Madonna del Sasso, hinter uns, oben auf dem Hügel. Und schauen Sie auf die Dächer der großen Häuser. Sehen Sie die Glühbirnen, die das Wort Pace formen? Was für eine Stimmung. Verweilen Sie gerne noch ein paar Minuten hier. Vielleicht spüren Sie ihn dann auch. Diesen ganz besonderen Geist von Locarno.
Glockenläuten, Frieden lag in der Luft. Der Geist von Locarno war unter den Leuten und eingefangen hat ihn eben Luisa Philipp für eine Stunde History. Diese warmen Oktobertage in Locarno, waren sie wirklich so warm? Gab es diesen Geist von Locarno tatsächlich? Das wollen wir alles nochmal besprechen mit Historikerin Yvonne Blomann, die zu den Verträgen von Locarno geforscht hat. Ich grüße Sie, Frau Blomann.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Es klingt fast schwelgerisch und schwärmerisch, was man so aus Locarno 1925 hört, Frau Blomann. War es tatsächlich so?
Ja und nein. Also ich würde eher tatsächlich zum Ja neigen, weil die Atmosphäre wirklich dieser Konferenz und dieses Prozesses letztendlich auch etwas ganz Besonderes war. Also da sprechen die Quellen eine ganz, ganz klare Sprache. Es darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch in Locarno hart verhandelt wurde und dass es da auch die ein oder andere Auseinandersetzung gab. Nichtsdestoweniger war eben dieses Atmosphärische, was die Konferenz zu was ganz Besonderem gemacht hat. Also dem würde ich mich anschließen.
Was ganz Besonderes, aber war es vielleicht, wir haben natürlich jetzt retrospektiv einen anderen Blick drauf, aber war es vielleicht auch ein bisschen selbsttrunken, dieses Europa zwischen den Weltkriegen?
Selbsttrunken, naja. Man muss immer unterscheiden zwischen unserer heutigen Perspektive und der Perspektive der Zeitgenossen damals. Und aus der Perspektive der Zeitgenossen war das, was in Locarno passiert ist, beziehungsweise der neunmonatige Prozess vorher, ein richtig Stück harte Arbeit. Also das dürfen wir nicht vergessen, weil 7 Jahre zuvor war 1918, der Erste Weltkrieg, da stand man sich im Schützengraben gegenüber und das muss man mitdenken. Also Locarno ist von dieser ganzen Weltkriegssituation nicht weit weg. Und dass man eben von dem einen Extrem tatsächlich ins andere kommt, das ist eben ein ganz spannender Prozess und das ist auch die Leistung der Akteure, die diese 1925 vollbracht haben.
Lassen Sie uns diese Leistung mal anschauen. Unterm Strich stehen da ja insgesamt 7 Verträge, nicht nur einer. Können Sie uns das mal ein bisschen auseinanderrupfen? Warum reicht nicht vielleicht ein Vertrag von Locarno? Warum waren es 7?
Ja, tatsächlich, genau. Das ist ein ganzes Paket an völkerrechtlichen Verträgen. Warum? Weil es einfach unterschiedliche Dinge zu regeln gab, die man eben auf bestimmter, konziser Form regeln musste. Da war zum einen eben der sogenannte Sicherheitspakt oder auch Garantiepakt genannt, also der Kern, das Herzstück der Locarno-Verträge, der eben auch auf das Februar-Memorandum des Deutschen Reichs 1925 zurückgeht. Was wurde da geregelt in diesem Sicherheitspakt? Die deutsche Westgrenze, also die Grenze zu Frankreich und zu Belgien, die wurde bestätigt und zwar von beiden Seiten. Und die Entmilitarisierung des Rheinlandes wurde beschlossen. Also ein Pakt zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien. Und dann kommen die Garantiemächte dazu. Und diese Garantiemächte, die sind in diesem Fall Großbritannien, was eine ganz, ganz wichtige Rolle im Locarno-Prozess hat und auch auf der Konferenz um Italien. So, was wurde dann noch geregelt? Dann gab es zusätzlich noch Schiedsverträge. Also Schiedsverträge sind völkerrechtliche Verträge, in denen sich die Parteien bereit erklären, bei aufkommenden Streitfragen durch ein Schiedsgerichtsverfahren vor einer internationalen Kommission zu klären. Und dazu hat sich Deutschland bereit erklärt, zum einen mit Frankreich, zum anderen mit Belgien und aber auch mit Polen und mit der Tschechoslowakei. Und dann haben wir eben noch, bedingt durch die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, was auch in Locarno beschlossen wurde.
Ja, da wurden praktisch die Weichen gestellt.
Genau, richtig. Und es wurde dann 1926 vollzogen. Das betrifft im Besonderen Artikel 16. Und da geht es eben um eine besondere Auslegung dieses Artikels bei der Beteiligung von Sanktionen im Rahmen von Aktionen des Völkerbunds. Und da hat das Deutsche Reich erreicht, dass diese Beteiligung für das Deutsche Reich eben in dem Maße geschieht, wie es das wirtschaftlich und militärisch leisten kann als Kriegsverlierer. Das ist eben diese besondere Auslegung. Das ist das, was ich auch Lettre du Bateau nannte, weil der Erfolg in diesem Punkt wurde tatsächlich auf der bekannten Bootsfahrt auf dem Lago Maggiore erzielt.
Auf der Orangenblüte.
Genau, auf der Orangenblüte, genau.
Ist das auch Deutschlands Rückkehr auf die internationale Bühne, auf die Bühne internationaler Politik? Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also Rückkehr auf die internationale Bühne als gleichberechtigte Macht, eine Wiederaufnahme in das europäische Konzert der Mächte, wenn wir jetzt mal in der Sprache des 19. Jahrhunderts bleiben.
Diese Konferenz von Locarno, was würden Sie sagen, Frau Blomann? Ich meine, wir haben gerade schon über Ihren Geist gesprochen, der ganz sicher was Besonderes war. War sie aber auch in Ihrem Prozedere? Wir haben hier im Laufe von einer Stunde History über viele Friedenskonferenzen, nicht zuletzt den Westfälischen Frieden, aber auch den Wiener Kongress, über solche großen Konferenzen gesprochen. War sie was Besonderes, weil sie eben diesen, also Sie haben es ja gesagt, 7 Jahre nur nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde diese unfassbaren Risse in Europa versucht hat, wieder zu kitten?
Absolut. Also gerade mit Blick auf die diplomatischen Praktiken ist der Locarno-Prozess was ganz, ganz Besonderes. Das ist ein Prozess der Annäherung durch bestimmte Praktiken und aber auch ein Prozess der Reflexion und der Evaluation dieser Praktiken. Also man denkt wirklich drüber nach, warum gehen wir wie miteinander um. Mhm. Und das ist bemerkenswert. Und das ist in den Quellen auch hinreichend dokumentiert. Also das klingt jetzt relativ abstrakt. Erstmal diplomatische Praktiken und ein Prozess der Annäherung durch diese Praktiken. Aber man kann vielleicht auch das durch ein Beispiel ganz einfach erläutern. Beispielsweise die Frage nach dem Vorsitz der Konferenz, die sich ja eigentlich bei jeder Konferenz stellt und so auch in Locarno. Aber Locarno wollte anders sein. Und so hat Briand, der Außenminister Frankreichs, diesen Vorsitz für sich abgelehnt. Schon mit Blick auf das Deutsche Reich, dass das nicht akzeptiert hätte. Und hat dann seinen Kollegen, seinen britischen Kollegen, darum gebeten, den Vorsitz zu übernehmen. Chamberlain, also Austen Chamberlain, hat das bejaht. Auch aber wieder unter der Prämisse, dass das Deutsche Reich einverstanden ist. So. Mhm. Und das geschieht aber am Tag vor der Eröffnung der Verhandlungen. Also wir sind hier am Sonntag, 4. Oktober 1925 in Locarno. Das Deutsche Reich wird offiziell gefragt, akzeptieren Sie einen Vorsitz Chamberlains? Ja, und das Deutsche Reich, das verhandelt intern und denkt nach innerhalb der Delegation und es wird immer später und immer später. Und irgendwann am Abend kommt man zu dem Schluss, nein, das können wir nicht akzeptieren, weil das ein alliierter Vertreter wäre. Also in dem Wissen, dass natürlich das als Kompromissvorschlag gedacht war, weil das dann einen französischen Vorsitz erspart hätte. Und das Deutsche Reich lehnt das ab, geht zu den Alliierten hin und sagt, nein, das können wir leider nicht akzeptieren. Ganz geknickt, weil sie genau weiß, dass sie da wirklich,
Sand
ins Getriebe bringt, ja. Absolut. Was schlagen sie stattdessen vor? Ja, wir können nur einen rotierenden Vorsitz akzeptieren oder am besten gar keinen Vorsitz. Die britischen Vertreter sind dann erstmal relativ perplex, weil wie gesagt, es war ja ein konziliantes Angebot. Und Chamberlain, also abends um 23.15 Uhr in seinem Zimmer, stimmt dem dann zu, okay, ich werde morgen den Vorsitz übernehmen und danach wird kein Vorsitz mehr gebraucht. Unter der Bedingung, dass die Franzosen vorstimmen. Also es wird immer später, 23:30 Sonntagabend, britischer Vertreter geht wieder zum französischen Vertreter, holt den französischen Vertreter aus dem Bett. Frankreich stimmt auch zu und die Vorsitzfrage ist geregelt. Also das ist eine wunderbare Episode, die die Reflexion und Evaluation sehr, sehr gut beschreiben. Ja. Und so könnte man das an vielen Episoden tatsächlich machen, auch schon im Vorfeld der Konferenz. Also man trifft sich auch nicht umsonst in Locarno. Das war auch so eine Sache mit dem Ort.
Ein schönes Beispiel auf jeden Fall dafür, dass man es einfach versucht hat, mit dem Miteinander sprechen, ja, und miteinander im Gespräch bleiben, Frau Blomann. Und trotzdem ist das dann ja irgendwie regelrecht frustrierend, weil diese Konferenz eben nicht nur nach einem Weltkrieg war, sondern auch vor einem Weltkrieg und diese Friedensordnung, 14 Jahre vielleicht halten sollte. Mhm. Ja, frustrierend, oder? Was denken Sie?
Ja, im Nachhinein in jedem Fall. Das heißt aber nicht, dass man die Leistungen nicht würdigen kann. Natürlich kann man das und natürlich muss man das. Aber es ist auch absolut legitim zu fragen, warum hat es nicht geklappt? Und dafür gibt es ein ganzes Ursachenbündel. Es spielen ja nicht immer nur Personen, sondern auch Strukturen und weitere Entwicklungen eine Rolle. Und da haben wir eben Ende der 1920er in den internationalen Beziehungen eine Situation, die sich vollkommen anders darstellt. Wir haben dann am Ende der 20er die Weltwirtschaftskrise. Wir haben aber auch auf beiden Seiten einen Personalwechsel, bedingt tatsächlich auch durch das Dahinscheiden von führenden Akteuren. Also Gustav Stresemann stirbt 1929, noch relativ jung. 1932 stirbt dann auch Aristide Briand. Und das Problem an dieser Verständigungspolitik war, dass sie also sehr personengebunden war und dass sie für eine Institutionalisierung jenseits dieser Personen Dafür war tatsächlich zu wenig Zeit da. Also das waren nur 3-4 Jahre und das ist extrem wenig, wenn Sie das aus internationaler Perspektive betrachten. Und dann haben Sie natürlich in Deutschland 1933 die große Zäsur, eben mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Und letztendlich dann 1936 den Einmarsch ins Rheinland, wo Frankreich und Großbritannien eben nicht eingreifen.
Yvonne Blomann, Historikerin bei uns in Einstein History über die Verträge von Locarno. Danke fürs Gespräch, Frau Blomann.
Ja, vielen Dank Ihnen.
Wichtiger Name heute in dieser Sendung ist Gustav Stresemann. Den haben wir jetzt schon ein paar Mal reingeworfen in Ring, Matthias. Deutscher Außenminister in Locarno, vorher auch schon mal deutscher Kanzler gewesen. Wer war dieser Gustav Stresemann?
Naja, so ganz allgemein gesagt, das war sicher einer der herausragenden Politiker seiner Zeit. Nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Geboren im Mai 1878. Er hat Geschichte studiert und Nationalökonomie. Und er kommt schon als Student in liberale Kreise. Während des Ersten Weltkriegs nimmt er eine Haltung ein, für die er später sehr kritisiert wird, nämlich: Er tritt ein für die Annexion von Gebieten aus Sicherheitsgründen für Deutschland. Mhm. Hauptfeind für ihn ist England als Begründer der Allianz gegen Deutschland. Also außenpolitisch kann man sagen, war er so etwas wie ein Hardliner, aber innenpolitisch stand er durchaus der SPD nahe.
Und in was für eine konkrete Politik hat er das denn umgemünzt? Also wofür stand er so?
Naja, er lehnte wie fast alle Deutschen den Versailler Vertrag ab. Vor allem die moralische Komponente der Alleinschuld Deutschland. Aber er wollte eben keinen direkten Streit mit den Alliierten, weil er das Wiederaufflammen von Kämpfen oder eine Besetzung des Landes fürchtete und natürlich verhindern wollte. Vielmehr sollte eine Verbesserung der Lage der Deutschen mit den Alliierten erreicht werden und nicht gegen sie. Das ist vielleicht eine der Grundüberzeugungen, die später seine Politik geleitet haben.
Ja, und er war eben einer der Väter von Locarno, dieser Gustav Stresemann. Eine Sache haben wir ja vorhin bei Frau Blomann schon gehört, nämlich wie wichtig die einzelnen Persönlichkeiten waren in Locarno, wie wichtig das Verhältnis der einzelnen Politiker zueinander und untereinander. Und deshalb wollen wir eben so eine einzelne Persönlichkeit, diesen Gustav Stresemann, jetzt nochmal etwas besser kennenlernen. Und es hilft uns dabei Historiker Ewald Grote, der das Archiv des Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung leitet. Hallo Herr Grote.
Hallo.
Es ist und bleibt völlig klar, Herr Grote, das haben wir in einer Stunde History schon häufiger beschrieben, der Einzelne schreibt nicht unbedingt Geschichte. Auch Gustav Stresemann hat in Locarno nicht allein verhandelt und nicht allein gehandelt. Aber er war schon eine besondere Persönlichkeit, oder?
Ja, in der Tat. Er war wirklich ein ganz spezieller Politikertyp. Er war ja entschlossen, energisch, sehr zielbewusst mit allem, was er tat, auch sehr realistisch. Und er setzte vor allen Dingen auf den Kompromiss, sowohl innen- wie auch außenpolitisch. Und der Kompromiss, den suchte er zu erreichen mit strategischen Überlegungen, wie Deutschland sich eigentlich in der Europa- und Weltpolitik positionieren sollte.
Und es ist ja heute auch schon mal angeklungen, dass Mitte der 20er Jahre vielleicht keine goldene Zeit war der Weimarer Republik, aber immerhin doch wahrscheinlich die beste und stabilste Zeit der Weimarer Republik. Inwieweit geht das auf Stresemanns Konto?
Ja, er war sicherlich einer der wichtigsten Politiker in der Weimarer Republik. Das beruht auf seiner Führungsrolle als langjähriger Außenminister, als gewissermaßen Stabilitätsanker. Man spricht ja auch von der Phase der Stabilität zwischen 1924 und 1929-30. Er war kurz, er war 100 Tage lang Reichskanzler im Jahr 1923 und er war schließlich Parteivorsitzender der Deutschen Volkspartei, also der eher nationalen, rechtsorientierten, liberalen Partei. Und er trat für eine friedliche Revision von Versailles ein. Und damit war er eben eine zentrale Figur in der Weimarer Republik. Er war ja überhaupt der Minister mit der längsten Amtszeit in der Weimarer Republik.
Und er war es ja auch, das haben wir heute, glaube ich, in aller Deutlichkeit so noch gar nicht gesagt, er war es auch, der die Konferenz von Locarno angestoßen hat. Also ohne ihn hätte es sie gar nicht gegeben.
Ja, in der Tat. Es war Teil seiner Revisionsstrategie, so könnte man sagen, zu Verhandlungen mit den Westmächten in Locarno zu kommen. Und dafür hatte er im Januar Briefe geschrieben an Großbritannien und an Frankreich, um einen Garantiepakt abzuschließen, gewissermaßen der beiderseitige Verzicht auf Änderungen, gewaltsame Änderungen der bestehenden Grenzen.
Sie haben gesagt, er hat angefangen, Briefe zu schreiben. Das finde ich interessant. Auch zu seinem französischen Kollegen Aristide Briand scheint es ja so eine richtige Freundschaft gegeben zu haben, was ich schon bemerkenswert finde, weil 6 Jahre zuvor standen sich Deutsche und Franzosen noch auf dem Schlachtfeld gegenüber. Und obendrein wird beiden gemeinsam, Stresemann und Briand, der Friedensnobelpreis verliehen. War das Stresemanns Art, Politik zu machen über die persönliche Ebene?
Ja, das war sicherlich ein ganz wichtiger Punkt bei ihm, dass er mit Briand diese enge Verbindung hatte, aber dass er generell den persönlichen Austausch schätzte. Und dass man Briefe schrieb, war natürlich in der Zeit das übliche Kommunikationsmittel. Wenn man sich nicht traf, dann schrieb man eben Briefe, zum Teil eben auch persönliche Briefe von Minister zu Minister. Manchmal lief das aber natürlich auch auf der Ministerialebene ab.
Aber vielleicht auch nicht schlecht, ne, wenn man selber mal den Stift in die Hand nimmt und sich gegenseitig Briefe schreibt, anstatt da immer nur die Büros, Termine bei einer Teams-Konferenz, wie man das vielleicht heute machen würde, ausloten zu lassen.
Ja, selbstverständlich. Also das persönliche Element spielt da wirklich eine Rolle. Und es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ein Staatssekretär einem anderen Staatssekretär schreibt oder ob der Minister persönlich schreibt. Das bedeutet natürlich, dass man auch ein engeres, ein vertrauensvolles oder sogar, wie zu Briand, ein freundschaftliches Verhältnis hat. Es gab ja auch dann nach Locarno ein sehr freundschaftliches Treffen zwischen Briand und Stresemann in Thoiry, einem kleinen Ort am Genfer See, was auch nochmal zeigt, wie ja, vertrauensvoll und vertraulich die beiden insbesondere miteinander umgingen.
Also auf internationaler Ebene total anerkannt, Gustav Stresemann. Heute retrospektiv stellen wir fest, der Grote, würden wir sagen, war er einer der Politiker der Weimarer Republik, die wirklich Stabilität garantiert haben. Aber was dachten denn seine Zeitgenossen, was dachte man damals in Deutschland über den eigenen Außenminister Gustav Stresemann?
Ja, also er war nicht unumstritten, vor allen Dingen auf der rechten politischen Seite. Also er bekam ziemlich viel Gegenwind, vor allen Dingen von der Deutschnationalen Volkspartei, die nämlich seine Politik ablehnten, weil sie glaubten, damit würde beispielsweise endgültig Elsaß-Lothringen abgetreten. Dadurch andere sagten, naja, die Verständigung in Locarno ist ja gut und schön, aber was machen wir jetzt mit unserem Verhältnis zu Russland? Die Reichswehr unter General von Seeckt hatte Bedenken, weil ja heimlich sozusagen eine Wiederaufrüstung betrieben wurde. Wie kann das weitergehen, wenn man jetzt solche Verträge schließt? Also all das war innenpolitisch bei der DNVP, also der Deutschnationalen Volkspartei, beim radikalen Flügel, insbesondere der DNVP und weiter rechts davon, also sprich später dann bei den Nationalsozialisten, hoch umstritten.
Für die extrem Rechten, aber denke ich auch für die extrem Linken, war er ja aber ein wirklich auch irrwitziges Feindbild, Stresemann, oder?
Naja, also Stresemann hatte sich insgesamt unbeliebt gemacht schon in früheren Jahren. Also beispielsweise in seiner Zeit als Reichskanzler hatte er ja einerseits dafür gesorgt, dass die Regierung in Sachsen abgesetzt wurde. Er hatte da einen Reichskommissar eingesetzt und diese Regierung war also eine Linksregierung. Und auf der anderen Seite und Man fürchtete dann eben kommunistischen Einfluss auf die gesamte deutsche Politik. Auch in Thüringen war das ähnlich. Und die andere Seite war die Niederschlagung des Hitlerputsches. Da hat Stresemann zwar nicht so eine ganz zentrale Rolle gespielt. Am Ende war es auch wesentlich eine Entscheidung der bayerischen Regierung, die erst sozusagen unentschlossen war gegenüber den Nationalsozialisten, dann aber am Ende schließlich doch mit Unterstützung der Reichswehr durchgriff. Aber so hatte sich Stresemann eben auf beiden Seiten des sozusagen des politischen Spektrums, also bei den Extremen, unbeliebt gemacht.
Am 3. Oktober 1929 stirbt Gustav Stresemann an der Grote. Ziemlich übel gezeichnet, das kann man nachlesen, von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Er hatte eigentlich schon lange gesundheitliche Probleme, aber es gibt da so Zitate auch von seinen Kindern zum Beispiel, wonach ihn die Politik ja regelrecht aufgefressen hat. Ist das so?
Ja, also er war sicherlich sehr beansprucht in den ganzen Jahren als Außenminister und auch vorher schon, wie gesagt, als Reichskanzler 1923. Und die Jahre waren sehr anstrengend, sehr aufreibend für ihn. Und er hatte eben schon langfristig mit Krankheiten zu kämpfen. Schlaganfall, das war am Ende die Todesursache. Aber er war gerade in den Jahren 28, 29 mehrfach im Krankenhaus und zur Kur wegen eines Nierenleidens, das am Ende eben auch sehr, sehr lebensbedrohlich war. Von daher hatte er immer wieder Phasen, wo er durch Krankheit eigentlich nicht nur geschwächt war, sondern tatsächlich auch ausfiel und gar nicht agieren konnte. Und das hatte eben auch mit der politischen Situation zu. Wenn man immer so im Feuer steht, national war es eben so, aber auch international war ja seine Politik durchaus riskant und nicht unumstritten. Das macht einen natürlich, wenn man ohnehin gesundheitlich angeschlagen ist, dann nicht stärker.
Ja. 1929, also stirbt er. Ein Jahr später, Herr Grote, beginnt in Deutschland die Phase der sogenannten Präsidialkabinette. Das wollen wir jetzt an der Stelle nicht weiter aufdröseln, haben wir in einer Stunde History schon öfter darüber gesprochen. Aber es lässt sich eben argumentieren, so ab 1930 beginnt die Weimarer Republik auseinanderzufallen bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Hängt hier beides miteinander zusammen, der Tod Stresemanns und diese Destabilisierung Weimars?
Nein, das hängt nur bedingt miteinander zusammen, ist auch spekulativ, aber man kann natürlich das mal durchspielen. Mhm. Was wäre gewesen, wenn Stresemann länger gelebt hätte?
Ja.
Er hätte die Weltwirtschaftskrise sicherlich so nicht vermeiden können. Nun kann man darüber lange reden, ob sozusagen die Reparationsfrage so geregelt war, dass sie sozusagen vielleicht das mit verursacht hat, die Weltwirtschaftskrise. Aber er hätte sie jedenfalls mit Stand von 1929 nicht verhindern können. Mhm. Auch der Niedergang des Liberalismus, den hätte er auch nicht verhindern können. Und damit die Stärkung der extremen Kräfte rechts und links hätte er nicht aufgehalten. Aber er hätte sicherlich, und das hatte er noch beim Kampf um den Young-Plan, also die weitere Regelung der Reparationen im Jahr 1929.
Das war so sein letztes politisches Werk sozusagen, ja?
Ja, er war jedenfalls mit beteiligt. Das war natürlich eine wirtschaftspolitische Frage. Aber er hat da ganz eindeutig gegen den Nationalsozialismus Stellung bezogen. Und was er auf jeden Fall abgelehnt hätte, wäre die von den Präsidialkabinetten dann offensiver betriebene Revisionspolitik. Er war ja ein Verständigungspolitiker im positiven Sinne, der also immer eine auf friedliche Revision gesetzt hätte. Und von daher 1933 wäre mit Stresemann wahrscheinlich nicht verhindert worden. Aber, sage ich mal, die politische Richtung wäre doch eine etwas andere gewesen. Ne?
Ja, aber wir sollten am Ende natürlich nicht zu sehen bekommen, wie es gewesen wäre mit Gustav Stresemann. 1929 ist er gestorben. Und dieses Leben, dieses politische Leben, haben wir uns erklären lassen von Historiker Ewald Grote. Danke fürs Gespräch, Herr Grote.
Ich danke auch.
Eines müssen wir uns jetzt aber vielleicht nochmal vor Augen führen, nachdem wir jetzt ausführlicher über Gustav Stresemann gesprochen haben, dass egal wie einflussreich er am Ende gewesen sein mag, sein Einfluss eben damals doch einfach begrenzt war und auch der deutsche Einfluss auf der internationalen Bühne einfach begrenzt war. Matthias, Deutschland trug vertraglich die Alleinschuld für den Ersten Weltkrieg, wurde politisch eingenordet und musste diese eigentlich unbezahlbaren Reparationen leisten. Da war nicht wirklich Platz für irgendwie sowas wie Außenpolitik.
Naja, man könnte vielleicht so sagen, diese Außenpolitik, die ergab sich aus den Rahmenbedingungen, in der sie stattgefunden hat. Aber die Deutschen waren außenpolitisch zudem noch in mindestens drei Lager gespalten. Die einen wollten Erleichterungen durch Verhandlungen mit den Alliierten, die anderen wollten ausschließlich auf deutsche Interessen beharren und diese dann auch durchsetzen. Und die Dritten schließlich waren anti-westlich und sahen in einem Zusammengehen mit der UdSSR das Allheilmittel. Die erste Gruppe kann man als politische Mitte, die zweite als die nationale, teilweise extreme Rechte bezeichnen. Und die dritte Gruppe, das waren die deutschen Kommunisten als Teil der kommunistischen Internationale. Also insgesamt ziemlich kompliziert.
Heute würde man wahrscheinlich von einer polarisierten und gespaltenen Gesellschaft sprechen, Matthias. Und das war dann eben auch in Weimar eigentlich nicht mehr einzufangen, diese Spaltung.
Ja, weil die Gesellschaft, die radikalisierte sich in dieser Frage. Da war vom Ausverkauf deutscher Interessen die Rede, von Erfüllungsgehilfen der Alliierten und eben von Verzichtspolitik. Und von ganz links kam dann noch ein Hoch auf die UdSSR. Also konnten die Politiker eigentlich machen, was sie wollten. Sie hatten immer einen bedeutenden Teil der Gesellschaft gegen sich. Und das war sicher einer der vielen Gründe, warum die Weimarer Republik letzten Endes dann doch gescheitert ist.
Außenpolitische Fragen, die innenpolitisch polarisieren. Ihr wisst natürlich nach vielen Ausgaben eine Stunde History, dass sich historische Vergleiche meistens verbieten, aber es kommt einem bekannt vor. Dieses Zusammenspiel von Außen- und Sicherheitspolitik, zumindest damals in Weimar, das wollen wir jetzt nochmal besprechen mit Hans-Christoph Kraus von der Uni Passau. Grüße Sie, Herr Kraus.
Guten Tag.
Eigentlich alles, Herr Kraus, stand für Deutschland ja damals unter dieser Rolle des Verursachers und Verlierers des Ersten Weltkriegs und im engen Korsett der Versailler Verträge. Kann man da eigentlich in den frühen Jahren der Weimarer Republik überhaupt von sowas wie einer Außenpolitik sprechen?
Ja, man muss sagen, dass im Mittelpunkt der deutschen Außenpolitik, und das haben Sie ja in Ihrer Frage eben schon angedeutet, der Kampf um eine Revision dieser außerordentlich schweren Friedensbedingungen stand, die der Versailler Vertrag von 1919 dem Deutschen Reich auferlegt hatte. Soll ich die wichtigsten Ihnen mal nennen?
Ja, bitte gerne.
Also das waren erstens die erzwungenen Gebietsabtretungen, also Elsass-Lothringen, Teile von Oberschlesien, die Provinzen Westpreußen und Posen und Nordschleswig an Dänemark. Dann zweitens natürlich eine ganz besonders starke Belastung, die immensen, extrem hoch angesetzten Reparationszahlungen an die Siegermächte. Drittens dann die umfangreichen Entwaffnungsbestimmungen, die Deutschland zumindest im damaligen internationalen Vergleich faktisch wehrlos machten. Und viertens natürlich der als schwer diskriminierend empfundene Kriegsschuldartikel 231 des Vertrags, der Deutschland also die Hauptschuld am Kriegsausbruch von 1914 zuschrieb. Dies alles hat natürlich die deutsche Außenpolitik in diesen Jahren ab 1918/19 sehr stark und entscheidend geprägt.
Angefangen haben wir hier heute mit der Konferenz von Locarno. Herr Kraus, ist das dann, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, die Rückkehr auf die internationale Bühne Deutschlands?
Ja, das kann man sagen. Diese Rückkehr ist ab Mitte der 1920er Jahre nach und nach gelungen, vor allem eben infolge des Locarno-Abkommens von 1925 und der hierdurch möglich gemachten Mitarbeit in internationalen Organisationen, vor allem natürlich im Völkerbund, in den Deutschland dann ein Jahr später, 1926, eintreten konnte.
Wenn Sie den Völkerbund ansprechen, ein knappes Jahr nach Locarno ist Deutschland dann drin. Aber welche Rolle spielte Deutschland in dieser Gruppe? Also wir haben jetzt schon häufiger davon gesprochen, ja, es war die Rückkehr auf die internationale Bühne. Aber ist ja auch die Frage, war es eine gelungene Rückkehr? Also war Deutschland in diesem Völkerbund ein ernst genommener Partner auf Augenhöhe oder irgendwie die Hinterbänkler, die man wegen eines schlechten Gewissens jetzt doch wieder reingelassen hat?
Also man muss sagen, dass Deutschland damals als gleichberechtigtes Mitglied in den Völkerbund aufgenommen wurde. Deutschland wurde sogar ständiges Mitglied des Völkerbundrats, also der in etwa dem heutigen Sicherheitsrat der UNO entsprach. Also einen solchen gleichberechtigten Status als Großmacht hat die heutige Bundesrepublik bekanntlich nicht erreichen können.
Haben Sie recht, ja.
Damals im Jahr 1926 konnte Deutschland dann im Rahmen seiner neuen Mitgliedschaft, und das war aus deutscher Sicht etwas sehr wichtiges, vor allem etwa für den Schutz der seinerzeit noch sehr starken deutschen Minderheiten in Mittelosteuropa tun. Also man muss sehen, dass in damaligen Polen, in der Tschechoslowakei, in Ungarn, Rumänien und auch im damaligen Königreich Jugoslawien es noch sehr große deutsche Minderheiten gab, die also von Deutschland nun besser geschützt werden konnten und deren Interessen jetzt auch im Rahmen der Organisation des Völkerbundes besser vertreten werden konnten. Und vielleicht noch ein weiterer Gesichtspunkt ist ebenfalls wichtig. Als vollberechtigtes Mitglied des Völkerbundes konnte Deutschland die Revision der Vertragsbedingungen von 1919 jetzt von einer wesentlich besseren internationalen Position aus vorantreiben.
Also Deutschland durfte im Grunde nicht nur wieder außenpolitisch mitspielen, sondern war auch plötzlich wieder ein richtig großer Spieler geworden. Das kann man vielleicht so sagen. Aber Herr Kraus, nach innen hat es irgendwie einen Preis gefordert.
Naja, also ganz so gleichberechtigt war Deutschland natürlich auch wiederum nicht. Das hing mit den Friedensbedingungen zusammen. Deutschland musste immense Reparationszahlungen leisten und Deutschland hatte großen Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen, war also faktisch wehrlos, militärisch wehrlos. Das muss man immer sehen.
Klar.
Und Deutschland wurde auch international überwacht. Also es waren ständig Kommissionen der Sieger in Deutschland unterwegs, die überall Zutritt hatten und genau prüften, ob denn auch alle Vertragsbedingungen eingehalten wurden. Also insofern war Deutschland nicht gleichberechtigt.
Nein, aber es war ein großer Schritt nach vorne, haben Sie ja beschrieben.
Ja, auf jeden Fall.
Und hat dieser Schritt, dieser außenpolitische Schritt nach vorne, innenpolitisch dann einen Preis gefordert?
Ich glaube es eigentlich nicht. Aha. Natürlich war die extreme Rechte, damals vor allem auch die Nationalsozialisten, scharfe Kritiker der Verträge von Locarno. Aber man muss immer die Kontexte sehen. Um die Mitte der 1920er Jahre begannen die später so genannten guten Jahre der Weimarer Republik. Es gab einen, wenn auch nur vorsichtigen, wirtschaftlichen Aufschwung. Und damals hatte in dieser Zeit, in den zweiten Hälften der 20er Jahre, hatte die extreme Rechte keine Möglichkeit, auf die deutsche Außenpolitik einzuwirken. Außenminister war ja bis zu seinem Tod 1929 Gustav Stresemann, der die deutsche Außenpolitik auf sehr kluge Weise geleitet hat. Erst nach dem Tod Stresemanns und den Wahlsiegen der NSDAP ab 1930 begann sich dies dann leider, wie wir alle wissen, zu ändern.
Aber würden Sie nicht sagen, dass diese Verträge von Locarno für die extrem Rechten ja auch irgendwie die Anbiederung an die westlichen Siegermächte, für die extrem Linken, aber vielleicht auch die Absage an den großen kommunistischen Traum der Sowjetunion zumindest die Ränder der Gesellschaft polarisiert oder weiter stärker polarisiert hat?
Ja, das ist sicherlich der Fall. Aber das hat damals politisch nur eine sehr geringe Rolle gespielt. Die extreme Rechte und die extreme Linke war damals nur mit sehr wenigen Abgeordneten im Reichstag vertreten. Und die Politik Stresemanns, die auf Entspannung hinauslief, wurde doch von einer großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung unterstützt. Ich glaube, das wird man so sagen können.
Aber dann stehe ich da ein bisschen, ich habe es auch schon im Gespräch mit Ihrer Kollegin Yvonne Blomann vorhin gesagt, Herr Kraus, irgendwie auch ein bisschen frustriert da. Also man hatte diesen großen Geist von Locarno beschworen, man hatte Deutschland wieder auf die internationale Bühne gebracht. Sie sagten, das hat der Stresemann auch politisch klug, hat er Deutschland durch diese Zeit manövriert. Es gab eine etwas bessere Zeit der Weimarer Republik und trotzdem steht dieser Frieden zwischen zwei Weltkriegen, von hinten betrachtet wissen wir, der Frieden hat nicht gehalten. Das ist doch dann irgendwie frustrierend, wenn man gesehen hat, dass es eigentlich in Mitte der 1920er Jahre bergauf ging.
Ja, das ist schon sehr frustrierend, aber man muss natürlich sehen, dass die immensen Reparationszahlungen dafür gesorgt haben, dass Deutschland wirtschaftlich nicht mehr wirklich neu auf die Beine gekommen ist. Erst in der Wirtschaftskrise von der frühen 1930er Jahre kam ja dann der große Zusammenbruch. Und dann wurde dann Ende 1932 dann eine Regelung gefunden, in der die Reparationen eingestellt werden konnten. Also die fortwährende Diskriminierung und vor allen Dingen eben die wirtschaftliche, die materielle Ausplünderung Deutschlands haben zu großer Erbitterung geführt. Und leider, das muss man sagen, hat auch das Locarno-Abkommen nicht dazu beigetragen, hier wirklich für ein besseres internationales Klima zu sorgen. Viele Maßnahmen kamen einfach zu spät.
Sagt Hans-Christoph Kraus hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Kraus.
Ja, gerne.
Von jetzt an gibt es weder Sieger noch Besiegte. Der Satz, der ist mir heute wirklich hängen geblieben. Ein schöner Satz. Aber eben auch nur ein Satz. So wirklich in Realität sollte dieser Satz nicht lange Bestand haben. Matthias, 1925, noch der Vertrag von Locarno. Schon 8 Jahre später übernehmen in Deutschland die Nationalsozialisten die Macht und führen uns in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs. Also so sehr dieser Geist von Locarno irgendwie Optimismus versprühen sollte, so schwierig ist es da von einem Erfolg zu sprechen.
Naja, also Erfolg, das muss ich mal hier sagen, ist so eine Kategorie, mit der ich mich bei Geschichte zumindest sehr, sehr schwer tue. Es gab kaum eine andere Möglichkeit, um das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Und ja, die politische Situation für Deutschland hat sich dadurch verbessert. Die Reparationen wurden dann im Dorfplan gestreckt und damit bezahlbar gemacht. Und ja, die Deutschen bekamen einen ständigen Sitz im Völkerbund. Aber die Gesellschaft ist diesen Weg nur teilweise mitgegangen. Und das hat zusammen mit der Weltwirtschaftskrise, der destabilen Demokratie und der Unfähigkeit der deutschen Parteien, auch über Gegensätze hinweg zusammenzuarbeiten, um Republik, Freiheit und Demokratie zu verteidigen, das alles hat dazu geführt, dass es eben nicht funktioniert hat. Und das darf uns nicht noch einmal passieren.
Über Gegensätze hinweg zusammenarbeiten. Das ist wahrscheinlich wirklich mal eine Lehre, die man aus der Geschichte mitnehmen darf. Was uns gerne immer wieder passieren darf, ist euch da draußen in echt zu treffen, wenn eine Stunde History live auf der Bühne steht. Wir waren in Berlin und haben im Humboldt-Forum, wo früher mal das Schloss der Hohenzollern stand, über die Machtfrauen dieser Familie gesprochen, über die Familie Hohenzollern, die mächtigsten Frauen Preußens eigentlich. Und um die geht es dann nächstes Mal in eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann, bis dahin, macht euch eine schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.